Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo, willkommen zum Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Unsere Gäste heute sind Lars aus dem Energy-Vorstand.
Hi.
Und James, seines Zeichens Co-Host von Snap the Football Show, und er ist ebenfalls im NEG. Hallo James.
Hallo, freut mich hier zu sein.
So, wir wollen euch heute wieder etwas bespaßen. Wir hoffen, wir schaffen das so wie das letzte Mal und werden dann auch gleich mal anfangen. Wir fangen mit Make or Break an. Und zwar, wir machen da eine kleine Serie draus. Wir werden euch da noch in anderen Episoden mit nerven. Heute fangen wir mal mit den Spielern an. James, welcher Spieler ist deiner Meinung nach ein Make-or-Break-Spieler?
Ich denke, der offensichtlichste Kandidat ist Quarterback Jimmy Garoppolo. Ich hatte da in meinem Podcast schon drüber geredet. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere eingeschaltet. Aber Garoppolo hat einen wahnsinnigen Vertrag von den 49ers bekommen, bei dem das garantierte Geld allerdings mittlerweile ausfließt quasi. Das heißt, wenn die 49ers ihn nach dieser Saison loswerden wollten, möglicherweise würde sie das kaum Geld kosten. Insofern muss er langsam abliefern. Er ist jetzt in seinem 5. oder 6. Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, hat insgesamt nur 10 Spiele gestartet. Und auch wenn die Ansätze gerade 2017 natürlich extrem vielversprechend waren, langsam muss wirklich was kommen. Denn Brick for Brick, dieses Motto lässt sich nicht mehr lange halten, denn langsam müssen Ergebnisse her und langsam müssen Siege her.
Okay, Lars, wen siehst du denn eher im Make or Break?
Ja, wenn wir es so ein bisschen aufteilen wollen, Offense und Defense, ich hätte außer Offense, klar, Garoppolo, liegt ja auf der Hand, sonst fallen mir da so ein, zwei Wide Receiver ein, die ich nennen wollen würde. Ich würde sagen, einmal Marquise Goodwin, hatten wir ja schon in der letzten Episode ein bisschen drüber gesprochen, dass er jetzt auch vor allem durch die ganzen Neuzugänge im Draft und auch in der Free Agency ein bisschen unter Druck steht, nachdem man ihm ja auch einen recht tollen Vertrag, will ich nicht sagen, aber schon etwas höher dotiert, als man gedacht hätte. Ich glaube, 3 Jahre, 20 Millionen oder so. Die letzte Saison war dann doch eher enttäuschend, sage ich mal, gemessen an dem, was er in der Vorsaison gezeigt hat. Möglicherweise hätte ich noch Trent Taylor mit reingenommen. Ich hatte mich mit James eben noch ein bisschen drüber unterhalten. Da ist die Sache mit der Erwartungshaltung eben noch ein bisschen anders, da er ja ein Late-Round-Pick war. Ich denke, da muss man abwarten. Der war ja auch ein bisschen verletzt. Und dann hatten wir noch überlegt, Weston Richburg mit reinzunehmen, den Center, den die 49ers in der letzten Offseason, ja, ich denke, man kann durchaus sagen, überbezahlt haben, der einen sehr teuren Vertrag bekommen hat und jetzt in seiner ersten Saison eher unterdurchschnittlich gespielt hat, sage ich mal. Er hat zwar, glaube ich, jedes Spiel gemacht, wenn ich mich nicht recht entsinne, aber ich glaube, PFF-Grade war nicht sehr berauschend. Es kam dann raus, dass er mit einer Knieverletzung gespielt hat, lange Zeit, aber ob das jetzt letztendlich wirklich dieser Schritt ist zwischen einem Elite-Center, was man wirklich bei dem Preisschild erwarten darf, und einem wirklich, ja, unterdurchschnittlichen Center, einer der, ich glaube, 5 schlecht bewertesten sogar bei PFF, muss man abwarten. Ich denke, für die Spieler wird es wirklich interessant in Channels Offense nächstes Jahr oder nächste Saison.
Also ich habe da auch so meine Make-or-Break-Kandidaten. Ich würde da jetzt mal allen voran Jimmy Ward sagen. Er kriegt ständig Chancen von den 49ers und ich habe mir jetzt auch letztens die Analyse von Scott Gielen angeguckt. Ich denke mal, ihr beide auch. Und ich denke mal, die Ansätze sind da, nur er muss das einmal mal konstant mal durch die Saison bringen und natürlich auch an seinen Fehlern, die er noch hat, auch arbeiten. Und ich denke mal, AC, Adrian Colbert und auch hier Akello Witherspoon sind auch meiner Meinung nach Make-or-Break-Kandidaten. Denn im ersten Jahr haben sie gezeigt, dass sie es eigentlich können. Im zweiten Jahr haben sie gezeigt, dass sie wirklich wenig Konstanz haben. Sie haben sich zum Ende verbessert, aber wenn sie mal was erreichen wollen, müssen sie diese guten Leistungen auch über eine ganze Saison bringen und nicht nur partial abrufen. Oder was sagt ihr beiden?
James, ich weiß nicht, willst du gerade? Dann ich will gleich auch noch was sagen.
Das Ding ist halt bei Colbert und auch bei Ward sind die Erwartungshaltung, ich sag mal, meiner Meinung nach etwas geringer. Colbert war nur ein Siebtrunden-Pick und Jimmy Ward hat jetzt auch nur einen Einjahresvertrag bekommen. Es hat mich schon gewundert, dass die 49ers denen doch so viel Vertrauen gegenüberbringen, dass da in der Offseason wirklich gar nichts gemacht wurde. da muss auf jeden Fall deutlich mehr kommen vom Free Safety Spot, wenn die Defense und gerade die Secondary dieses Jahr auf einem besseren Level agieren soll.
Ja, das denke ich auch. Und zu Jimmy Ward, ich weiß nicht, der ist jetzt im 6. Jahr, glaube ich, sogar schon in der NFL oder 5. oder 6. auf jeden Fall. Und er ist halt einfach wirklich nie fit geblieben. Es ist halt einfach so eine Sache bei Spielern, denen man immer wieder eine Chance gibt, um darauf zu setzen, dass die wirklich fit bleiben, finde ich, ist immer ein bisschen problematisch, weil es gibt halt wenig Anhaltspunkte zu sagen, ja, der war jetzt 5 Jahre lang, hat er nicht eine Saison zu Ende spielen können oder nicht in einer Saison alle Spiele machen können. Da frage ich mich, warum sollte das dann sich plötzlich ändern? Warum sollte er jetzt dann ein wichtiger Baustein sein, auf dem man da 16 Spiele lang bauen kann, vielleicht sogar immer auch mit Playoffs? Finde ich, ist gefährlich. Mal gucken, ob da noch was kommt jetzt irgendwie in der Free Agency, ob man da irgendwie für die Tiefe noch was macht, aber ich denke, da wird man mit den Leuten gehen, die wir jetzt ja gerade auch schon angesprochen haben.
Das ist echt seltsam, ne? Trey Boston, der Free Safety, der jetzt bei den Cardinals und bei den Chargers in den letzten Jahren gespielt hat, ist noch auf dem Markt. Keine Ahnung, wieso der keinen Vertrag bekommt. Den würde ich jetzt sofort über unsere beiden Free Safeties nehmen. Ich würde mal tippen, dass es da vielleicht abseits des Feldes oder Character Concerns gibt mit dem. Aber ist schon echt verwunderlich, wieso der noch keinen Vertrag bekommen hat von irgendwem.
Ja, ich war sowieso verwundert, weshalb man in der ganzen Offseason so verhalten geblieben ist, was Safeties anging. Es war ja eh sehr anders als letztes Jahr. Letztes Jahr wurde ja, glaube ich, nicht ein Safety gesigned am Anfang. Also es hat ewig gedauert, bis die vom Markt gegangen sind. Ganz anders halt in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob man darauf gesetzt hat, dass das eine ähnliche Entwicklung in diesem Jahr auch kommt, dass man da, auch wenn man abwartend agiert, den Preis drücken kann und da noch trotzdem wirklich sehr gute Spieler bekommen kann. Ich glaube, Eric Reed ist ja im letzten Jahr sogar noch während der Saison erst zu den Panthers gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob man da sich jetzt verspekuliert hat oder ob man da wirklich einfach keinen Bedarf sieht. Ja, wir werden sehen.
Die Alternative wäre ja auch da gewesen, ne? Mit dem Ex-Rams-Safety, dessen Namen ich gerade vergessen habe, und Earl Thomas. Es wären ja perfekte Kandidaten für eine Free-Safety-Spot da gewesen. Insofern schon verwunderlich.
Ja, also das zeigt mir auch, dass auch, normalerweise hört man ja Gerüchte, dass man da irgendwem interessiert ist oder dass man da zumindest mal den Agenten kontaktiert hat, aber in der Richtung kam ja gar nichts. Deswegen tendiere ich mittlerweile wirklich in die Richtung, dass man da wirklich gesagt hat, nee, Secondary, das Problem löst sich quasi von alleine, dadurch, dass man jetzt wirklich den Pass Rush so stark vermeintlich verbessert hat, das können wir ja auch noch nicht so sagen.
Wenn wir schon bei der Defense sind, ich denke mal, wir könnten mal Mark Ensoccia gratulieren. Der Junge ist in letzter Zeit Vater geworden. Deswegen von uns hier einmal alles Gute für den Kleinen.
Jo, klar, alles Gute. Freuen uns natürlich sehr. Scheint momentan gut zu laufen bei ihm. Ersten Vertrag, dann Kind. Ja, ich glaube, der lebt momentan ein ziemlich glückliches Leben.
Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Hard Knocks. Da haben wir heute schon mal drüber diskutiert, etwas länger. Und ich sage jetzt mal erstmal meine Meinung. Ich finde es gut, dass es nicht kommt, weil meiner Meinung nach stört es dann doch ein bisschen die Vorbereitung. Auch wenn natürlich nur zu bestimmten Zeiten gefilmt werden darf und es darf nicht alles gezeigt werden. Aber du willst halt natürlich im Trainingslager die volle Zeit, dein volles Playbook ausschöpfen, weil du das in den Preseason-Spielen auch nicht nutzen kannst, weil du willst den Gegnern ja nicht zu viel verraten. Und von daher, Hard Knocks ist was Schönes für uns Fans, aber für die Teams eigentlich eher störend. Was meint ihr beiden? Fangen wir mal mit Lars an.
Ja, also mir ist das relativ egal. Also ich weiß nicht, diese ganzen Dokus um diese ganzen Football-Teams. Ich finde, die sind ganz schön anzugucken. Ich glaube, jetzt All or Nothing soll mit den Panthers kommen, meine ich gelesen zu haben. Das finde ich noch ganz akzeptabel, wenn das im Nachhinein erst rauskommt und dann man da eben verfolgt wird von einem Kamerateam. Ja, Hard Knocks, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen Teams, wie erfolgreich die jetzt wirklich letztendlich waren, wenn sie da bei Hard Knocks waren oder nicht. Es sind ja, glaube ich, auch meist recht schlechte Teams, die da gewählt werden dürfen, aus diversen Gründen. Ich sag mal so, wenn man wirklich ein funktionierendes Team hat und ein Team hat, das auch erfolgreich sein will, erfolgreich sein kann, dann sollte sowas grundsätzlich den Ablauf nicht unbedingt stören. Das ist, sind jetzt, glaube ich, also ich finde, das sind Sachen, die sollte man, da sollte man drüber hinwegsehen können und sich jetzt nicht großartig beschweren. Gut, wenn Kyle Shanahan sagt, es stört ihn oder er möchte es nicht in der Facility haben, dann ist das so. Dann gehe ich da ganz klar mit der Meinung von dem Coach, weil wenn es ihn stört, dann scheint es wohl wirklich so zu sein und dann ist es wahrscheinlich tatsächlich besser so, weil genauer kann ich es jetzt auch nicht bewerten.
Ja, ich denke, ich sehe das ganz genauso. Als Fan würde ich es natürlich schon gerne sehen, weil man bekommt bei solchen Serien halt doch noch immer einen näheren Blick in so ein Team und man lernt einige Charaktere halt doch deutlich besser kennen, als dass man so über Social Media oder den ganz normalen Coverages tut. Aber ich denke auch, dass wenn der Coach meint, dass das doch sehr störend ist, gerade dass auch die Kameras dabei sind, wenn Spieler gecuttet werden, das scheint ja das Hauptproblem der Niners zu sein, dann kann ich damit wohl so konform gehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das groß was mit dem Playbook zu tun hat, dass die 49ers nicht wollen, dass ihr Practice gezeigt wird, weil Kyle Shanahan ist jetzt schon seit einigen Jahren in der Liga als Offensive Coordinator und ich sag, grobe Schätzung, 95% aller Plays, die in dem Playbook stehen, hat er schon mal irgendwo gelaufen. Die werden Teams auch irgendwo auf Film finden. Insofern, das Problem ist ja nicht zu wissen, welche Plays da sind, sondern wann welche Plays kommen. Und ich glaube nicht, dass dir da, oder dass Hard Knocks den Gegnern da großartig bei der Preparation hilft.
Ja, ich meine jetzt auch gehört zu haben, dass es jetzt wirklich auch erstmals so ist, dass das bei Hard Knocks die NFL wirklich Schwierigkeiten hat, da Teams zu finden, die da mitmachen wollen. Finde ich auch ganz interessant. Da scheint sich ja so ein bisschen die Sichtweise drauf verändert zu haben, weil ich weiß gar nicht, seit wann das läuft. Ich glaube, Anfang der 2010er Jahre oder vielleicht auch noch davor. Und bis jetzt hat es scheinbar immer Teams gegeben, die da mitmachen wollten, freiwillig. Ist ja möglicherweise auch ganz gute Werbung fürs Team oder möglicherweise auch nicht. Das weiß ich nicht genau, wenn man sich da jetzt ein bisschen falsch präsentiert. Aber insgesamt ist es schon auffällig gewesen, wie vehement, das ging ja schon seit Monaten durch die Presse, dass die 49ers da zwar liable für sind, aber da wirklich absolut gar kein Interesse dran haben. Und laut den Berichten soll man ja auch kein Spiel dafür in China irgendwie bekommen, statt eines Heimspiels, was ich auch nicht so toll fände, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, 49ers haben ja zum Glück eine Ersatzdroge. Brick by Brick. Jetzt habe ich es gesagt, extra für Susanne Weber, aber ich finde, diese Eigenproduktion der 49ers ist eigentlich schon eine kleine Ersatzdroge für Hard Knocks und für Fans auch einfacher zu erreichen, weil man es einfach bei YouTube kurz abrufen kann, wenn man Lust hat. Ja, jetzt hatten wir einen Wunsch von jemandem und zwar, dass wir mal über die Vertragssituation von DeForest Buckner und Robbie Gould reden und ich übergebe hier jetzt mal das Wort an denjenigen, der diesen Wunsch hatte.
Ja, das bin ich gewesen, genau. Und zwar einfach nur mal genau oder beziehungsweise genau einen Blick darauf zu werfen, wie die 49ers insgesamt, sage ich einfach mal, die Verträge ihrer Spieler derzeit handhaben. Es ist ja so, dass man, als John Lynch und Kyle Shanahan kamen, wirklich sehr viel Capspace zur Verfügung hatte. Man hat jetzt zwar immer noch, glaube ich, das drittmeiste Capspace zur Verfügung, aber bei weitem nicht mehr so viel. Ich glaube, das waren ja bis zu über 100 Millionen. Jetzt sind es nur noch knapp über 30, um da neue Spieler zu verpflichten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rookies damit schon mit reingerechnet sind. Es ist eben so, dass meines Erachtens ja so die Sichtweise von John Lynch auf die Spieler, die man haben möchte und die Spieler, die man im Team hat, dass das da möglicherweise ein bisschen auseinandergeht. Das kommt mir ein bisschen so vor, dass man Spieler, die man von außerhalb beobachtet, jetzt vor allem in der Free Agency ist mir das aufgefallen, dass man da auf Tape sehr schnell dazu neigt, sich in diese Spieler zu verlieben und dann auch scheinbar bereit ist, diese Spieler komme, was wolle, zu bezahlen. Das ist jetzt nicht nur in dieser Free Agency Phase so gewesen, da allen voran eben Quan Alexander, den man für seinen Spirit gelobt hat und alles weitere und wo ich dann so ein bisschen Angst habe, dass man so die offensichtlichen Schwächen, ja, sich schön geredet hat, übersehen hat, dass man da so ein bisschen drüber hinweg gesehen hat und dann letztendlich auch, ja, anhand dieses Gefühls, was man hatte, einen sehr, sehr teuren Vertrag eben ausgehändigt hat. So ein bisschen sinnbildlich zu Weston Richburg in der letzten Offseason, wo man auch gesagt hat, boah, ist sehr viel Geld für einen Center, der bislang, sage ich mal, maximal überdurchschnittlich performt hat. Weshalb ich da ein bisschen Angst habe, ist, man hat ja gesehen, wie Richburg performt hat. Klar, Sample Size ist klein, ist ein Beispiel nur. Aber das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Und dann hat man eben auf der anderen Seite solche Spieler wie Robbie Gould und DeForest Buckner, die jetzt wirklich schon im Team waren, mit denen man, bei denen man weiß, was man hat an ihnen. Ich denke, das gilt eher für Robbie Gould als für DeForest Buckner, weil da hat man noch lange Zeit, einen Vertrag auszuhandeln. Ich denke, das ist das übliche Geplänke, was da jetzt im Moment vor sich geht. Aber bei Robbie Gould, man scheint ihn ja wirklich behalten zu wollen. Ich weiß nicht, wie viel Aufschlag er jetzt fordert, um in San Francisco langfristig zu bleiben. Wenn er jetzt natürlich 10 Millionen haben will pro Jahr als Kicker, das ist natürlich viel zu viel. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob man da zu wenig Wertschätzung zeigt gegenüber diesen Spielern. Ich habe da nur so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen divergiert. Ich weiß nicht, James, hast du da so ein Gefühl insgesamt?
Also ich gehe auf jeden Fall konform, dass die Organisation Spieler von außerhalb extrem hoch valued. Und es gibt da halt so verschiedene Strategien, wie Teams das angehen können. Einige Teams sind da relativ passiv und sagen sich, wenn der richtige Preis ist, verpflichten wir Spieler und ansonsten müssen wir Spieler halt auch gehen lassen. Und die 49ers sind halt eher so Go-Get-Your-Guy, so eine Go-Get-Your-Guy-Organisation. Das heißt, auch direkt in der ersten Saison, Malcolm Smith, Pierre Garçon, da wurde viel Geld ausgegeben für Spieler, die ins System passten, die vielleicht nicht unbedingt so den Track-Record hatten, mit dem man das begründen konnte. Gerade bei Malcolm Smith, bei Pierre Garçon war es viel Pech. Und es wird interessant zu sehen sein, wie jetzt die Vertragsverlängerungen gehandelt werden. Bei Gold habe ich ehrlich gesagt kein großes Problem, dass er keinen langfristigen Vertrag bekommt. Ich halte ihn auf jeden Fall für einen fantastischen Kicker. Aber wenn die Gehaltswünsche dann doch deutlich über das Franchise-Tag hinausgehen, was ich mal so interpretieren würde, bei 5 Millionen, das ist halt kein Geld, was ich einem Kicker bezahlen würde, egal wie gut er ist. Denn wenn du dir mal rein analytisch anguckst, was für einen Impact der Kicker auf ein Spiel hat, dann ist das doch relativ gering. Ich hatte das, glaube ich, schon mal bei uns in der Gruppe vorgerechnet. Der Abfall von einem Kicker à la Robbie Gould zu einem durchschnittlichen Kicker, den du auf der Straße noch finden kannst, wie beispielsweise ein Giorgio Tavecchio oder Matt Bryant, der von den Falcons entlassen wurde, der Abfall ist minimal. Field Goals unter 40 Yards sind in der heutigen NFL quasi automatisch und mir kommt es persönlich manchmal so vor, als ob so die spielentscheidenden Kicks wie von Blair Walsh oder jetzt kürzlich der geblockte Kick, will ich noch betonen, geblockt, der war nicht verfehlt, von Cody Parkey, dass wegen solchen Themen dann halt Kickerverträge immer so aufgebauscht werden. Ich persönlich habe damit jetzt kein großes Problem. Zum Vertrag von Buckner noch kurz, da wundert es mich gar nicht, dass Buckner und die 49ers noch zu keinem Ergebnis gekommen sind, weil rein aus der Sicht des Spielers betrachtet, würde ich jetzt wahrscheinlich auch keinen Vertrag unterschreiben. Man muss sich einfach mal anschauen, wie das Salary Cap und die Verträge sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wenn Buckner jetzt einfach nur ein Jahr wartet, vernünftige Leistung bringt, dann wird er nächstes Jahr doch deutlich mehr Geld bekommen, als er jetzt bekommen würde. Insofern, ich denke, das ist der ganz normale Prozess von Verhandlungen.
Sagt ihr beiden dann in diesem Rahmen, weil die Frage kam auch mal im NEG auf, zu dem angeblichen Chandler Lynch-Fallout?
Es würde mich nicht wundern, wenn es da zumindest Streit hinter den Kulissen gab, aber das ist wahrscheinlich in jeder Organisation so. Ich denke nicht, dass man das so hochhängen müsste. Wenn man so wenige Spiele gewinnt wie die 49ers in den letzten Jahren, dann wird es auf jeden Fall Konflikte geben. Die Frage ist halt, ob man die Konflikte beilegen kann oder ob man halt auf einen Konsens kommt, denn das ist halt ein Business und das ist eine NFL-Organisation, ist keine Familie, wo sich alle immer einig sind. Ich denke, solange es produktiv ist und solange man sich einigen kann und beide nicht auf ihrem Ego beharren, dann sollte das kein großes Problem darstellen.
Ja, ich denke auch, also diese Berichte muss man ja auch mal so ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, Matt Miller war das, glaube ich, der war dann auch bei Matt Maiocco im Insider-Podcast zu Gast. Da haben sie das auch so ein bisschen diskutiert. Ich weiß nicht genau, wie sehr man das wertschätzen kann, was er da in seinem Artikel gebracht hat, weil die Aussagen, die er dann da getätigt hat in dem Podcast, waren für mich, ja, die haben für mich ein bisschen Schlussfolgern lassen, dass er jetzt wirklich nicht so viel sich mit den 49ers beschäftigt hat. Zum Beispiel die Picks von Joe Williams, oder auch CJ Beathard, das waren ja Kyle Shanahan-Picks. Und es hörte sich bei ihm eher so an, als wenn er davon ausgeht, dass John Lynch ja versucht, dass es eben seine Organisation ist und da versucht, Moves durchzudrücken. Obwohl es meines Erachtens, ich weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich noch weniger dran als er, aber so hört sich das für mich seit drei Jahre sind es noch gar nicht, aber seit 2 Jahren an, dass es eher Kyle Shanahan ist, der ja der Mann ist, der da wirklich die Zügel in der Hand hält, der sagt, welche Spieler ja dem System entsprechen, welche Spieler geholt werden sollen. Das hat man ja nicht zuletzt an den Picks gesehen, die ich eben erwähnt habe. Ich glaube auch so ein Debo Samuel Pick oder auch Jalen Hurd, das waren meines Erachtens Picks, die wirklich von Kyle Shanahan forciert worden sind. Weil sonst, ich glaube, John Lynch als ehemaliger Safety hätte liebend gern auch da auf der Position vielleicht auch im Draft noch was gemacht. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung, mein Eindruck. Insgesamt, wie James schon sagte, denke ich, so gewisse Spannungen lassen sich nie verhindern, sind vielleicht auch sogar ganz gut. Wie stichhaltig das jetzt letztendlich ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Ich glaube, letztendlich, wenn die 49ers Erfolg haben, ist das eh hinfällig. Ich glaube, das ist das Beste, um diese ganzen Stimmen da irgendwie ein bisschen ruhig zu stellen. Und das hoffen wir alle.
Ja, ich sehe das fast genauso wie ihr. Und zwar schon allein die Art der Reaktion. Ich sag mal, wenn da Streit im Hintergrund ist, dann gehen beide vor die Kamera, sagen ganz diplomatisch, da ist nichts, bla und blub. Aber Kyle Shanahan hat mit einem Bullshit geantwortet und John Lynch hat ähnlich geantwortet und ich würde mal sagen, allein aus der Art der Antworten kannst du rausinterpretieren, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es gemacht wird. Wie gesagt, wenn da was ist, ihr kennt die NFL, wird es meist sehr diplomatisch vor die Kamera gebracht.
Ja, ich denke schon.
Ja, dann ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar die Mitglieder des NEGs, die hier zuhören, das sind ja nicht nur Mitglieder des NEGs, aber die Mitglieder des NEGs, die bekommen ja alle 3 Monate die Empire Chronicles, für die der Lars immer noch schreibt. Der James schreibt leider nicht mehr für uns. Er hat aus persönlichen Gründen darum gebeten, nicht mehr für uns zu schreiben, weil er das zeitlich nicht mehr unter einen Hut kriegt. Einmal danke für deine Arbeit die letzten Jahre, James. Also wir sind dir da sehr dankbar.
Sehr gerne, sehr gerne. Es hat echt Spaß gemacht. Und vielleicht werde ich in Zukunft auch nochmal dann und wann einen Artikel beisteuern, wenn ich das zeitlich gemanagt kriege. Ich kann nichts versprechen, aber ich hoffe schon.
Ja, du weißt, schreib mich einfach an. Mach es so wie Step. Schreib mich an, sag, du möchtest gern was schreiben. Ich gebe dir was, du kennst mich. Aber Lars und James sind auch an mich herangetreten, dass ja auch die weniger Glücklichen, die nicht im NEG sind, mal die Möglichkeit haben sollten, die Chronicles zu lesen. Daher haben wir uns jetzt auf etwas geeinigt. Lars, ich denke mal, das darfst du mal präsentieren.
Ja, genau. Für die Leute, die da wirklich an guten Journalismus interessiert sind, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich denke, was wir da auf Beine gestellt haben, ist schon wirklich nicht schlecht. Und wir werden noch immer besser, meines Erachtens, haben wir uns überlegt, dass wir eben die Ausgaben, die circa 1 Jahr alt sind, zur Verfügung stellen, auf unserer Homepage zur freien Verfügung stellen, die dann da zum Download anbieten. Ich denke, es wird auch ganz interessant sein, auch für mich nochmal zu lesen oder ja für alle Autoren nochmal zu lesen, was man da damals zu den Free Agents gesagt hat, wie man den Draft bewertet hat. Deswegen, auch wenn die Ausgaben schon etwas älter sind, denke ich, lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick mal reinzuwerfen, wenn sie dann online sind. Wissen wir noch nicht genau, oder weiß ich noch nicht genau, wann ich das mal hinkriege oder wie ich das genau ausarbeite auf der Homepage, auch grafisch. Aber wie gesagt, das wird sich auf jeden Fall lohnen und ist vielleicht auch ein kleiner Anreiz, Mitglied bei uns im NEG zu werden.
So, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf dem wahrscheinlich alle von euch gewartet haben, also die Zuschauerfragen. Leider haben wir weniger Zuschauerfragen gekriegt, wie wir uns erhofft haben. Also beim nächsten Mal strengt euch an, wir wollen was zu tun haben. So, fangen wir einmal mit Hardy Marauder an. Hardy Marauder würde gerne das Thema Nick Bosa und Rassist würde er gerne besprochen haben. Es gibt halt Kritik, dass die Bosa-Familie komplett rassistisch ist. Er möchte gern wissen, was daran ist, was dahinter steckt, wie das zum liberalen Staat Kalifornien passen kann. Vor allem dem offenen und bunten San Francisco und den toleranten 49ers. Ihr wisst ja, die Kaepernick-Knie-Arie hat in San Francisco mit Erlaubnis der 49ers angefangen. Und ihr wisst ja, was die Amis draus gemacht haben. Es hat das ganze Volk etwas gespalten. Die einen sehen es als gute Sache, die anderen sehen es als Beleidigung des Militärs. Und dann kann man irgendwelche Skandale erwarten oder nur Gelaber. So, jetzt fangen wir mal mit dem James an, weil der wollte gerne was dazu sagen.
Ja, ich denke, da muss man halt ein bisschen als Fan auseinanderhalten, was man persönlich für politische Ansichten hat und wie sich das auf das Team auswirkt. Denn zum Beispiel CJ Beathard, unser Backup-Quarterback, ist auch offener Trump-Fan. Ich glaube nicht, dass sich das bei ihm im Locker-Room irgendwie ausgewirkt hat. Im Gegenteil, er ist ein sehr beliebter Teammate. Und es ist ja nicht so, dass Nick Bosa irgendwie offen rassistische Sachen auf Twitter gepostet hat oder so. Es gab dann ein paar Likes auf Instagram, meine ich. Er hat Bilder geliked, wo das N-Word unten als Hashtag benutzt wurde. Und das ist natürlich erstmal kein guter Look. Und ich weiß auch nicht, wie ich persönlich zu ihm und seinen politischen Ansichten stehe. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn ich auf Instagram Bilder like, ich werde mir ganz bestimmt nicht jeden Hashtag durchlesen, um zu gucken, ob alles dabei mit rechten Dingen zugeht. Insofern, da war er vielleicht etwas naiv und hat, ich sag mal, nicht erkannt, wie das aussehen könnte, wenn er als doch relativ prominente Person Sachen auf Twitter oder auf Instagram liked, die vielleicht nicht so ganz koscher sind. Aber von ihm als Person hat man bei Ohio State nur Gutes gehört. Er war ein sehr beliebter Teammate, extrem harte Arbeit. Da hat auch Matt Barrows mit seinem Defensive Line Coach bei Ohio State geredet. Da gab es einen Artikel im The Athletic. Und da wurde er als wirklich harter Worker beschrieben. Und man muss sich halt damit anfreunden, dass nicht jeder seine eigene politische Meinung sein wird. Aber es gibt mehr als genug Trump-Fans in NFL-Teams. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Keil in den Locker-Room treiben wird. Besonders wenn man sich halt anguckt, dass so bei den Bills so Leute wie Richie Incognito noch verteidigt und unterstützt wurden. Das ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer, was der da in seinen Jahren in der NFL teils abgerissen hat.
Ja, Lars?
Ja, ich denke, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ich bin es auch ein bisschen satt, diese ganzen politischen Diskussionen innerhalb von Football-Themen auszudiskutieren. Das hatten wir, glaube ich, bei Kaepernick zu Genüge. Und ich weiß nicht, wenn es halt solche Sachen sind, die man jetzt bei Bosa findet, die ihn irgendwie machen sollen, dann, wie gesagt, also mich interessiert, was die auf dem Platz dann leisten. Ich bin mir sicher, wenn man da nichts mehr hört in den nächsten 3 Jahren zu dem Thema und er dann 45-6 für die 49ers hat, dann wird es keinen mehr geben, der sich da noch den Mund fusselig redet. Deswegen denke ich, dass wir da jetzt nicht unbedingt ausgiebig drüber diskutieren müssen. Klar, wie James sagt, der Look ist nicht schön, aber solange es da im Team keine Probleme gibt, und da haben sich jetzt ja schon mehrere scheinbar geäußert, ich habe es nur von Sherman gelesen, dass er da kein Problem mit hat. Garoppolo hat es wohl auch gesagt, hattet ihr mir ja geschickt. Deswegen, ich glaube, mehr gibt es da auch nicht zu sagen und ich glaube, da ist dann auch alles gesagt.
Ja, ich kann mich da abschließend nur anschließen. Erstmal hat unser Quarterback genau das gesagt, was, glaube ich, jeder von uns, der Fan oder auch schon mal gespielt hat, sieht es genauso, sobald er die Pads anzieht und für das Team sein Bestes gibt, ist scheißegal, was er in seiner Privatzeit macht. Und das ist das letzte Mal, sage ich mal so im Namen der Redaktion, weil wir haben vorher drüber gesprochen, der Thorsten, der James, der Lars und ich und der Simon. Im Namen der Redaktion ist es auch das letzte Mal, dass wir dieses ganze Rassismus-Thema überhaupt ansprechen werden, egal ob die eine Seite oder die andere Seite, wie Lars sagt, das Thema ist eigentlich schon ausgelutscht. Es war, glaube ich, schon nach 1,5 Jahren Kaepernick ausgelutscht und wird jetzt nur wieder aufgebauscht. Deswegen ist es das letzte Mal, dass ihr zu diesem Thema was von uns gehört habt. Oder ihr beiden?
Ja, also es soll jetzt auch nicht böse gemeint sein, dass wir jetzt hier irgendwie sagen, wir reden da nicht drüber oder so. Ne? Also ich kann das verstehen, dass Leute das wirklich interessiert, weil solche politischen Ansichten, das ist auch meine Meinung, egal ob linksextrem, rechtsextrem, das geht überhaupt nicht, das gehört auch nicht in den Sport. Aber ich finde, wir sollten hier über Football-Themen diskutieren und ich sag mal so, wenn da halt wirklich was vorfällt, dann werden da Konsequenzen gezogen, mit denen wir hier sowieso nichts zu tun haben werden und auch keinen Einfluss drauf haben werden. Deswegen, das ist jetzt in keinster Weise irgendwie jetzt böse gemeint, dass wir da jetzt nicht drüber reden wollen oder so. Ich denke, das ist letztendlich für alle besser. Und denke, da muss man auch nicht das aufbauschen noch.
Ja, man muss sich auch überlegen, dass die 49ers haben sich mit ihm unterhalten, haben sich mit seiner Familie unterhalten, haben sich mit seinen Coaches unterhalten, haben sich mit seinen Mitspielern unterhalten, und so ziemlich jedes Wort, was wir darüber verlieren, ist irgendwie eine relativ billige Ferndiagnose zu seiner politischen Ansichten oder zu seinem Charakter, und insofern fehlen uns da einfach viel zu viele Informationen, als dass wir da, ich sag mal, urteilen können.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage. An Alexander Koski fragt, wer wird eurer Meinung nach den größten Impact in der Defense haben? Bosa oder Ford?
Ja, gute Frage. Finde ich recht schwer zu beantworten. Ich glaube letztendlich, da sie ja eine ziemlich ähnliche Position spielen, kann man da schwer eine Projection treffen. Ich glaube oder ich erwarte zumindest, dass die Ford ein bisschen mehr Snaps bekommt, allein aufgrund dessen, dass er eben Veteran ist und da eigentlich, ja, einfach weil er Veteran ist, ist jetzt keine gute Begründung, aber ich denke, dass man ihm dazu traut oder dass man den noch ein bisschen stärker einsetzen wird als Bosa, den man, denke ich, ein bisschen punktuierter einsetzen wird, der aber, glaube ich, auch sehr viele Snaps bekommen wird. Bei Ford steht ja so ein bisschen im Raum, dass er gegen den Run ein paar Probleme hat. Ja, Production ist auch immer schwer zu gucken, was das jetzt bedeutet. Ne? Also es kann ja sein, dass da irgendwie die Ford zwar 15 Sacks hat, aber möglicherweise irgendwie nur 30 Pressures dafür gebraucht hat und Nick Bosa dafür 60 Pressures, aber halt nur 3 Sacks oder sowas. Ich denke, die Kombination aus beiden Edge-Rushern wird den 49ers letztendlich gut tun. Mir ist es letztendlich egal, wer von beiden da mehr Sacks hat oder sowas. Solange die beide auf dem Platz stehen, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist bei den beiden, wird das den 49ers enorm weiterhelfen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Denn ich würde mich auch anschließen, dass wahrscheinlich die Ford zumindest von den Zahlen her den etwas größeren Impact hat, zumindest 2019, einfach weil er ein eindimensionaleres Skillset hat. Das heißt, er ist vermutlich jetzt ein besserer Pass-Rusher als Nick Bosa, jetzt zu diesem Zeitpunkt, dafür ein schwächerer Run-Defender. Aber die Sackzahlen sind halt immer deutlich, ich sag mal, nicht interessant, aber deutlich, wie nennt man das? Deutlich auffälliger als irgendwie die Anzahl der Tackles oder die Anzahl der Tackles for Loss. Insofern glaube ich schon, dass aus Sicht der Coaches der Impact relativ ähnlich sein wird, aber dass zumindest die Zahlen die Ford als impactvolleren Spieler 2019 darstellen.
Ja, dann zur letzten Frage für heute. Die kommt von Jan Eckert, und Jan Eckert würde interessieren, erste Frage, wie seht ihr Juice und wo sollte man ihn einsetzen?
Ich denke, also ich sehe Juice wie schon in den letzten Jahren etwas überbezahlt wahrscheinlich, dafür, dass er ein Fullback ist, aber die 49ers sehen ihn als Offensive Weapon, als OW, und ich denke, man sollte ihn genauso weiter einsetzen wie in den letzten Jahren. Teils wird er als klassischer Fullback spielen, teils kann man ihn als Slot-Receiver oder sogar als Tight End aufstellen. Und ich glaube, das wird insgesamt eine sehr interessante Situation. Jetzt, wo man auch Jalen Hurd hat, der eine ähnliche Rolle einnehmen kann, der halt auch als legitimer Running Back spielen kann. Das hat er anderthalb Jahre bei Tennessee gemacht. Teils auch als Slot-Receiver oder sogar als Outside-Receiver. Und ich glaube, wenn du halt, ich sag mal, in 21 Personnel auf den Platz kommst, halt mit zwei Running Backs, und diese beiden Running Backs sind Jalen Hurd und Kyle Juszczyk, dann kannst du damit halt tausend verschiedene Sachen machen. Du kannst in Empty Formation gehen, das heißt, dass Garoppolo allein im Backfield ist und fünf Wide Receiver an der Linie verteilt hat, und dann kannst du halt verschiedene Mismatches kreieren, wenn du zum Beispiel Juszczyk gegen einen Linebacker antreten lässt oder Jalen Hurd gegen den Safety. Da kann Kyle Shanahan sich wunderbar viele verschiedene Sachen ausdenken, und ich bin sehr gespannt, wie das dann letztendlich aussieht.
Ja, also ich denke, da ist alles zugesagt zu den Einsatzmöglichkeiten, wie man Juszczyk einsetzen sollte. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht ein bisschen öfter den Ball carried, also ein bisschen mehr Fullback-Runs vielleicht sogar auch an der Goal-Line oder so. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil er hier und da ja auch doch schon mal gefumbled. Weiß nicht, wie das da mit einfließt. Und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber meine Sorge ist da, dass Shanahan vor lauter Waffen, keine Ahnung, dass er da irgendwie zu wilde Ideen hat, die dann letztendlich möglicherweise dazu führen, dass das dann nach hinten losgeht oder so. Das war so mein Gedanke bei den ganzen Ideen, die man da haben kann mit H-Back und Hurd als Running Back, oder ich glaube, er hat ja sogar Kittle auch schon mal, hat er ja auch schon mal einen Tight-End Run gegeben oder sowas, dass es da irgendwie zu wild wird. Aber ich glaube, da sollten wir uns keine Gedanken drüber machen. Ich denke, mit Juszczyk und allen möglichen anderen Offensive Weapons, die wir da jetzt haben, kann man da schon sehr positiv dem Ganzen entgegenblicken. Und ich hatte übrigens noch eine Frage hier im NRW-Chapter bekommen, die vielleicht auch noch ganz interessant ist. Und zwar geht es darum, dass es überall immer heißt, dass die Niners ein Top-Team sein können, wenn alle fit sind und mal eine Saison komplett spielen könnten. Und Fabian Micke sagt da, das ist ihm zu viel hätte und wäre. Warum ausgerechnet jetzt alle fit bleiben sollten? Ich weiß nicht, James, was ist dein Eindruck dazu?
Sehr gute Frage, oder das ist auch ein sehr guter Ansatz, denn gerade in dieser Offseason ist mir wieder aufgefallen, dass die 49ers relativ viele Verletzungsrisiken eingehen. Wenn du dir allein die Draftpicks anschaust, Jalen Hurd hatte mit Schulterverletzungen und mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen. Deebo Samuel hat, meine ich, die 2017er Saison fast komplett verpasst. Nick Bosa, da sind die Verletzungsprobleme ja bekannt. Da hatte er sich in der Highschool einmal das Kreuzband gerissen und hatte dann letztes Jahr, ich meine, eine Bauchmuskelverletzung oder sowas ähnliches war es. Dann Quan Alexander hatte viel mit Verletzungsproblemen und auch mit Sperren zu kämpfen. Und natürlich die Wiederverpflichtung von Jimmy Ward ist da das gleiche Thema. Insofern, die haben den Medical Staff ausgetauscht. Ich kann aus der Entferne unmöglich beurteilen, was für einen Impact das haben wird und ob es wirklich am Medical Staff gelegen hat in der Vergangenheit, denn Kreuzbandrisse kannst du kaum verhindern oder minimieren. Das sind einfach Zufallsverletzungen. Aber ich halte das grundsätzlich halt für eine relativ riskante Strategie, auf einmal zu glauben, dass Leute wie Jason Verrett, die noch keine einzige komplette NFL-Saison bestritten haben, auf einmal für dich 16 Spiele bestreiten. Insofern, das könnte gut gehen, aber die Vergangenheit hat uns halt gezeigt, dass es eigentlich nie gut geht. Die NFL ist eine extrem physische Liga und Verletzungen werden immer passieren. Und gerade im Defensive Backfield mache ich mir da einige Sorgen. Ich habe grundsätzlich Vertrauen in das Front Office, die wissen, was sie tun. Die haben deutlich mehr Ahnung vom Football als ich, deutlich mehr. Aber halt so als außenstehender Beobachter macht mir das schon gewisse Sorgen.
Ja, ich denke, da kann ich auch nur zustimmen. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Spieler man jetzt wirklich auf Key Positions hat, die ja doch schon schwere Verletzungen hatten. Ich glaube, die Offensive Line ist jetzt eine der wenigen Positionsgruppen, wo es nicht so war. Aber auch Richard Sherman hat man geholt nach dem Achillessehnenriss. Jimmy Garoppolo kommt von einem Kreuzbandriss. Die ganzen Neuzugänge, Quan Alexander und Jason Verrett, auch schwere Verletzungen gehabt. Die Draftpicks schwere Verletzungen gehabt. Also da ist schon wirklich viel Verletzungsrisiko auch noch dabei, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, die haben sich früher mal schwer verletzt und das wird auch wieder passieren. Da gibt es ja auch positive Gegenbeispiele, zum Beispiel Frank Gore oder sowas. Aber wie du schon sagst, das sind halt Dinge, auf die kann man meines Erachtens nicht unbedingt bauen. Wenn es jetzt bei einigen Positionen ist, würde ich da noch, ja, recht gelassen drüber schauen, aber es sind halt wirklich viele Key Positions, auf denen es so ist. McKinnon auch noch, fällt mir gerade ein. Das ist halt ein bisschen, da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, glaube ich.
Dazu, das ist ja, die Leute sagen, auf dem Papier können wir was Großes werden, aber das Schöne ist ja, und ich werfe da auch gerne 5 Euro ins Phrasenschwein, Football muss erstmal gespielt werden, bevor man sagen kann, wo es hingeht. Ich denke mal, wir können nach den ersten 4 bis 5 Spielen erst wirklich sehen, in welche Richtung das geht. Weil der Kader hat das Talent. Ich meine, wir haben letztes Jahr einige Spiele wirklich knapp nur deswegen verloren, weil wir halt wirklich keine Red Zone Threat hatten und Field Goals anstatt Touchdowns gemacht haben, die uns am Ende gefehlt haben, die Punkte. Deswegen, wir können wirklich erst sehen, wenn die Saison angefangen ist, wohin geht der Weg. Wir können das noch nicht mal in der Preseason sehen, weil in der Preseason wird nicht alles gegeben. Und von daher, also wie ihr schon sagtet, sehr viele präverletzte Spieler. Ihr vergesst ständig ein, wir haben ja noch einen Rookie aus dem letzten Jahr, der dieses Jahr erstmal seine Rookie-Saison überhaupt spielt, Kentavious Street. Und da weiß man eigentlich gar nicht, was kommt auf uns zu. Dann muss man gucken, ob die Spieler, die zwar nicht von schweren Verletzungen wiederkommen, aber auch von leichten Verletzungen letzte Saison, ob die ihr Potenzial aus dem ersten Jahr wieder abrufen können oder erst oder ihr Potenzial aus dem letzten Jahr. Deswegen, also da muss man einfach mal abwarten. Und ich glaube, das bringt mich zur zweiten Frage von Jan Eckert. Der fragt nämlich auch noch, was haltet ihr insgesamt von der quasi neuen Defensive Line und von der Defense allgemein?
Ich denke, ja, ich starte mal. Die Defensive Line ist, egal wie du es betrachtest, die ist fantastisch. Du hast mit Dee Ford, mit Nick Bosa, mit Eric Armstead, mit Solomon Thomas, mit DeForest Buckner, fünf hervorragende Spieler und auch dahinter hast du ja mit Ronald Blair, mit DJ Jones zumindest Rollenspieler, die du vernünftig einsetzen kannst. Und ich denke, ich hoffe, dass dieses Jahr dann endlich mal eine vernünftige Rotation zustande kommt, dass Buckner nicht immer 90% oder 80% der Snaps spielen muss. Ich denke, das wird seine Effektivität auch nochmal steigern. Ich bin auch gespannt, wie sich der Montre Moore macht, der Genosse, den wir aus der AAF verpflichtet haben. Der hat, glaube ich, bei dem San Diego-Team gespielt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der war extrem produktiv da, war auch ein relativ früher Pick seiner Zeit. Ich glaube, der wurde von den Panthers gedraftet. Glaube ich, ja. Ja, und die Defensive Line ist absolut hervorragend. Das Linebacker-Core dahinter macht mir auch keine Sorgen. Je nachdem, Quan Alexander wird wahrscheinlich erstmal, oder nicht wahrscheinlich, aber er könnte zumindest ein, zwei Spiele ausfallen, weil er ja noch mit seinem Kreuzbandriss, oder was, Achillessehne?
Kreuzbandriss.
Kreuzband, ja. Richtig. Der wird da wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, aber das Linebacker-Core macht mir an sich keine Sorgen. Dahinter wird es dann halt kritisch, ne? Richard Sherman ist immer noch ein sehr guter Spieler. Der macht mir keine Sorgen, aber ich weiß halt nicht, wie sich die Outside-Cornerback-Competition da auswirkt mit Witherspoon, mit Moore, mit Verrett, ob wir da einen vernünftigen Start dabei rausbekommen. Und zu dem Safety-Core hat mir ja schon einiges gesagt. Der Free-Safety-Spot ist meiner Meinung nach relativ schwach besetzt. Auf Strong Safety sollten wir keine Probleme bekommen, wenn Jaquiski Tartt verletzungsfrei bleibt. Das ist wieder so ein Verletzungsfragezeichen, ist ironischerweise. Und mit der Slot-Corner-Position bin ich persönlich eigentlich relativ zufrieden. Ich fand K1 Williams war relativ underrated in den letzten Jahren, hat einen guten Job gemacht. Und wenn er da, ich sag mal, Schwächen zeigt, dann bin ich relativ confident, dass DJ Reed, der letztjährige Rookie, da notfalls einspringen kann und der mir auch relativ gut gefallen hat letztes Jahr.
Ja, also D-Line ist, glaube ich, wenn da jetzt dieses Jahr keine Production kommt, dann, also Production, ne, ihr wisst, was gemeint ist, also wirklich auch mal Turnover, viele Sacks, viele Pressures, dann weiß ich nicht, wann sonst, man hat jetzt ja auch noch einen neuen Coach, da wollten wir uns ja wann anders drum kümmern, aber ich denke, man hat da jetzt schon, ich denke, es ist nicht vermessen zu sagen, man hat da wirklich eine Top-5-Unit auf dem Papier zusammengeholt. Die restliche Defense, ja, das ist ja auch schon, hat man ja auch schon so ein bisschen rausgehört, aus dem, was wir jetzt eben gesagt hatten, man verlässt sich da schon sehr auf die Qualität dieser D-Line, was die restliche Defense angeht. Die Linebacker sind nicht schlecht. Ich denke, Quan Alexander, da wollte man dann wirklich so ein Hit-and-Run-Spieler, der auch mal für so Big Plays gut ist, für so Turnover, für harte Hits, so was die Defense so ein bisschen mitreißt. So ein bisschen das, was Ruben Foster eigentlich sein sollte. Ist jetzt bitter, dass man wirklich so viel Geld dafür ausgeben musste, um ja einen potenziellen First-Round-Pick zu ersetzen. Beziehungsweise er war ja ein First-Round-Pick, aber sollte natürlich auch die nächsten Jahre dann so spielen. Das soll jetzt der Alexander einnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, darauf verlässt man sich da so ein bisschen, dass Alexander da so ein Spieler ist, der über die Mentalität kommt und da die Defense mitreißt. Die DBs, ja, hatten wir jetzt auch schon ausführlich drüber geredet. Sherman ist ja auch so eine Sache. Ich habe da letztens ein Interview gelesen oder zumindest Stimmen von ihm gehört, dass er zumindest letzte Saison meinte, er hätte sich gefühlt, als wenn er nur auf einem Fuß spielt. Man hat das auch zum Teil deutlich gesehen, fand ich, dass er da enorme Speed-Probleme hatte und trotzdem eigentlich noch ein, also zwar war das ja für ihn, glaube ich, eins der Schwächsten, aber trotzdem war er immer noch der beste Cornerback bei den 49ers. Ich denke, wenn er da jetzt ein bisschen zu alter Form noch zurückfindet, hat man da zumindest einen klaren Nummer 1 Corner. die Nummer 2 Corner Competition finde ich ganz spannend. Muss man mal gucken. Es wäre schön, wenn da einer dieser jungen Spieler wirklich diesen Schritt nach vorne macht, Witherspoon oder Moore. Das muss auch quasi so sein, sonst wird man sich am Ende der nächsten Saison anhören müssen, warum man nicht Greedy Williams oder einen der anderen Corner genommen hat, als sie noch auf dem Board waren. Und insgesamt denke ich schon, dass man sich da wirklich, wirklich verbessert hat auf der defensiven Seite vom Ball. Und da muss wirklich eine klare Steigerung her. Alles andere wäre nicht zu entschuldigen.
Ja, das waren doch schöne abschließende Worte. Ich stimme euch da euch beiden zu und ein Coach, dessen Namen wir hier nicht nennen, weil wir da erst das nächste Mal drauf eingehen, hat definitiv keine Ausreden mehr, weil er hat jetzt die Waffen gekriegt, jetzt muss er was draus tun. Ja, ich möchte mich bei meinen Gästen verabschieden. James und Lars, war nett mit euch. Wir sehen uns dann und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, verabschiedet euch doch mal bei den Zuschauern.
Ja, von mir schöne Woche für euch, ne? Go Niners.
Jo, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hört alle mal rein, bewertet den Podcast dementsprechend. Wir sind ja auf iTunes mittlerweile auch verfügbar, sonst Spotify abonnieren und ja, bei Podbean könnt ihr auch reinhören. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn ihr Anmerkungen habt oder so, dann auf jeden Fall her damit. Und ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche und Go Niners.
Da unser Team noch nicht so groß ist, ich möchte mich einmal beim Team bedanken. Die meisten kennt ihr ja schon, James, Thorsten und Lars. Aber ich möchte mich auch bei dem Mann bedanken, der dafür sorgt, damit ihr das Ganze überhaupt hören könnt, wenn wir es besprochen haben, bei Simon. Weil der setzt sich nochmal hin und hat noch extra Arbeit. Deswegen danke an Simon dafür, dass du unseren Podcast zum Leben erweckst. Ja, und damit beende ich diese Show für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
It's an empire, not a nation.